das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend. Tagelang war Griechenland das beherrschende Tagesthema. Das Hin und Her dabei hat viele genervt. Aber ich muss Ihnen sagen, wie gerne würden wir heute damit die Sendung beginnen. Nur, das geht leider nicht. Schreckliche Anschläge haben heute gleich an mehreren Orten die Welt erschüttert. Einer davon traf Tunesien. Im einzigen Musterland des arabischen Frühlings brach der Terror heute über Urlauber herein, die sich völlig ahnungslos entspannten, als plötzlich tödliche Schüsse fielen. In dem beliebten Urlaubsort Sousse, das ist etwa 120 Kilometer Luftlinie südlich von Tunesiens Hauptstadt Tunis entfernt, drang offenbar ein mutmaßlicher Islamist in eine Hotelanlage ein. Er öffnete am Strand sofort aus einem Sturmgewehr das Feuer und dabei tötete er mindestens 37 Menschen und verletzte weitere 36. Die meisten Opfer sollen Touristen aus Großbritannien, Belgien und auch aus Deutschland sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es von Seiten des deutschen Außenministeriums aber noch nicht. Über den Terroranschlag in Tunesien berichtet Christian Becker.
Terror im Urlaubsparadies. Dieser Strand bei Sousse, der drittgrößten Stadt Tunesiens, er wird heute zur tödlichen Falle. Mindestens 37 Menschen sterben hier und in den umliegenden Hotelanlagen. Dutzende werden verletzt. Er hat überlebt. Ein britischer Tourist im Krankenhaus von Sousse. Eine Kugel hat mich am Arm getroffen. Und ich bin ins Meer gerannt, meine Frau dagegen ins Gebäude. Ich habe noch gesehen, wie der Angreifer weiter um sich geschossen hat. Durch den Hintereingang eines Hotels soll mindestens ein Attentäter in die Ferienanlagen eingedrungen sein. Eine Waffe wohl im Sonnenschirm versteckt. Ein Augenzeuge. Ich war mit einem Freund dort und dann habe ich plötzlich einen Täter gesehen. Er hat am Strand um sich geschossen und ist dann zum Swimmingpool gelaufen. Ich habe gesehen, wie er einen Mann getötet und eine Frau angeschossen hat. Der Angreifer stirbt bei einem Schusswechsel mit den Sicherheitskräften. Ob er alleine gehandelt hat, darüber gibt es widersprüchliche Meldungen. Nach Angaben des tunesischen Gesundheitsministeriums sollen auch Deutsche unter den Opfern sein. Der Tatort mitten in der Urlaubsidylle. Diese Luxushotels versprechen eigentlich Sorglosigkeit, doch heute nur Trauer und Schock. Und es ist nicht das erste Mal. Bereits 2013 sprengt sich in Sousse ein Attentäter vor einem Touristenhotel in die Luft, doch er tötet nur sich selbst. Anders diesen März in Tunis. Bei einem Angriff auf das Bardo-Nationalmuseum erschießen zwei Terroristen 22 Menschen, die meisten ausländische Besucher. Der Anschlag heute, die bisher schlimmste Attacke auf Touristen in Tunesien. Dieses Attentat zielt auch auf das wirtschaftliche Herz des Landes.
Und in Sousse ist für uns unser Kollege Ingo Moll. Wie ist denn die Situation im Moment? Sind die Menschen immer noch in Panik?
Naja, von Panik kann man im Moment nicht reden. Die Straßen rund um das Hotel sind menschenleer, man sieht keine Touristen. Im Hotel selber, in der Lobby, die Sie hinter mir sehen, spielen sich natürlich dramatische Szenen ab. Die Menschen dort sind fast gelähmt vor Schock, können wahrscheinlich noch gar nicht fassen, was dort heute passiert ist, nachdem sie so von jetzt auf gleich aus ihrer Urlaubsidylle gerissen wurden. Die Menschen stehen in Gruppen zusammen, trösten sich gegenseitig und beraten gerade, ob sie hier bleiben oder vielleicht doch lieber in die Heimatländer abreisen wollen.
Herr Moll, Sie machen eigentlich gerade Urlaub in Tunesien. Wie haben Sie denn das Attentat erlebt? Wie hat Sie die Nachricht überhaupt erreicht?
Der Urlaubstag hat ganz normal begonnen. In Hammamet, ca. 50 Kilometer nördlich von hier, war es ein Tag wie jeder andere zunächst, bis mich die Nachricht aus der Heimat erreicht hat, was in Tunesien passiert ist. Die einheimischen Mitarbeiter des Hotels, die ich daraufhin angesprochen habe, waren erstmal sehr erstaunt, dass ich die Nachricht schon erhalten hatte und haben erstmal versucht, die Situation etwas runterzuspielen. Man ist hier also sehr um Normalität bemüht. Am Strand selber war schon auffällig, dass keinerlei Aktivitäten stattfanden wie sonst, keine Wassersportaktivitäten. Es war Polizei zu sehen am Strand und die Stimmung am Strand war sehr gedrückt, als sich die Nachricht dann unter den Hotelgästen doch sehr schnell rumgesprochen hat.
Vielen Dank, Ingo Moll, und haben Sie auch vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind in dieser schwierigen Situation. Dankeschön. Als die Nachrichten von diesem brutalen Anschlag Deutschland erreichten, herrschte Entsetzen über dieses sinnlose Töten. Freunde und Angehörige von Verreisten bangen und es macht sich Unsicherheit breit, natürlich vor allem bei denen, die auch gerade in Tunesien sind oder die dorthin wollten. Sowohl das Auswärtige Amt als auch der Reiseveranstalter TUI haben Krisenstäbe eingerichtet. Marie von Malingrott fasst die Reaktion in Deutschland auf den Terror von Sousse zusammen.
Flughafen Leipzig, kurz nach 18 Uhr. Der Flieger aus Enfida ist gerade gelandet. Die Tunesien-Urlauber waren am Nachbarstrand, wenige Kilometer entfernt von dem Ort des Attentats heute. Sie, berichten Sie,
haben selber dort nichts mitbekommen und auf dem Flughafen haben dann die ersten Mitpassagiere SMS-Anfragen bekommen von zu Hause, ob alles gut ist, und das konnten wir ja nun bestätigen.
Zeitgleich Krisensitzung im Auswärtigen Amt. Auch hier wird befürchtet, deutsche Opfer könnten dabei sein. Bislang ist dies aber noch nicht bestätigt. Man arbeite mit Hochdruck an der Aufklärung. Außenminister Steinmeier spricht von einem feigen Mordanschlag. Auch Innenminister de Maizière nennt die Tat brutal und ruchlos. Noch wisse man wenig über die Täter, aber
auch Deutschland ist ausgesetzt einer ernstzunehmenden Bedrohungsgefahr. Auch wenn wir jetzt keine konkreten zusätzlichen Hinweise haben. Aber unsere Behörden bleiben wachsam.
Und welche Motive hatten die Täter? Der Nahostexperte Guido Steinberg forscht seit Jahren zu islamistischen Gruppierungen.
Es ist durchaus möglich, dass sie vom IS losgeschickt worden sind. Der IS ist besonders in Libyen stark, hat aber auch eine kleine Präsenz in Tunesien. Es gibt aber auch eine tunesische Gruppierung, die an der Grenze nach Algerien hin operiert. Die zählt sich eher zum Al-Qaida-Netzwerk und auch die könnte verantwortlich sein.
Das Hotel, vor dem es zur Schießerei kam, gehört zum TUI-Konzern. 260 Gäste hat der Konzern am Anschlagsort und fürchtet nun, dass Kunden unter den Opfern sein könnten.
Wir arbeiten jetzt eng mit dem Auswärtigen Amt zusammen und auch mit den Behörden vor Ort, haben auch unsere Präsenz vor Ort verstärkt, schicken im Übrigen auch jetzt Care-Team-Mitglieder, also geschulte TUI-Mitarbeiter dort runter, um einfach die Präsenz zu verstärken.
Für die Touristen vor Ort organisiert TUI, wenn erwünscht, vorzeitige Abreisen.
Ja, und auch in Kuwait wurde heute ein Anschlag verübt. Die Terrormiliz IS soll sich zu dem Bombenattentat bekannt haben, bei dem heute wohl mindestens 25 Menschen ums Leben kamen. Ein Selbstmordattentäter hatte sich während des Freitagsgebets in einer schiitischen Moschee in die Luft gesprengt. Die Extremisten des IS gehören in der Regel zu den Sunniten und bekämpfen nicht nur Anhänger anderer Religionen, sondern auch andere muslimische Glaubensrichtungen. Und es gab leider noch eine weitere Terrorattacke an diesem wirklich blutigen Freitag. Denn noch bevor mutmaßlich Islamisten in den arabischen Staaten Tunesien und Kuwait ihr feiges Morden begannen, drang im Südosten unseres Nachbarlandes Frankreich nahe der Stadt Lyon ein Mann auf das Gelände einer US-Firma ein, die auf Gas- und Chemieprodukte spezialisiert ist. Der Täter mit Kontakten zur radikal-islamischen Szene tötete einen Mann und enthauptete ihn. Und Frankreich steht gerade mal ein halbes Jahr nach den tödlichen Angriffen auf das Satiremagazin Charlie Hebdo erneut unter Schock. Alice Fröder berichtet.
Der Zugriff war schnell und effektiv. Unmittelbar nach dem Anschlag nahm die Polizei den mutmaßlichen Attentäter fest. Kurz vor 10 Uhr am Morgen war ein Wagen mit großer Geschwindigkeit auf diese Fabrik für Industriegase in der Nähe von Lyon zugerast. Der Attentäter verschaffte sich Zugang auf das Gelände und sprengte mehrere Gasbehälter in die Luft. Wenig später ein furchtbarer Fund. Die Polizei entdeckte eine enthauptete Leiche, versehen mit arabischen Schriftzeichen. Eine Inszenierung, die an die Terrorpraktiken des sogenannten Islamischen Staates erinnert. Deren Flaggen wurden ebenfalls sichergestellt. In Anbetracht dieser furchtbaren Tat, dieser widerlichen Barbarei, die die Taten der Terroristen bestimmen, möchte ich sagen, dass unser Land stärker sein wird. Der mutmaßliche Attentäter konnte identifiziert werden. Inzwischen sind auch seine Frau und seine Schwester in Polizeigewahrsam. Auf den ersten Blick wirkt er sehr nett mit seiner Frau und seinen Kindern. Er ist zurückhaltend und nie aufgefallen, zum Beispiel mit seiner Kleidung. Doch er war der Polizei schon länger bekannt. Weil er als radikaler Islamist aufgefallen war, hatten ihn die Behörden im Visier. Zwischen 2011 und 2014 haben die Geheimdienste ihn punktuell beobachtet, weil er der Salafistenbewegung in Lyon nahestand. Mit dieser Tat ist der islamistische Schrecken nach Frankreich zurückgekehrt. Das Land steht noch immer unter dem Eindruck der Anschläge auf Charlie Hebdo. Wir machen jetzt die Arbeit, die die Franzosen von uns erwarten, sie zu schützen und gleichzeitig die Wahrheit zu ermitteln und die Gruppen auszumerzen, die für solche Taten verantwortlich sind. Für den Großraum Lyon gilt ab sofort die höchste Terrorwarnstufe.
Und an diesem nicht nur für Europa traurigen Tag mussten sich die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Staaten heute in Brüssel weiteren drängenden Fragen stellen, die die Gemüter nicht fröhlicher haben werden lassen. Zum einen ging es natürlich mal wieder um Griechenland und mittlerweile, ich habe es eingangs schon angedeutet, ist der ein oder andere von dem ganzen Hickhack dann doch schwer genervt. All dieses Geschachere und das Vertrösten und vielleicht sogar wieder mal verschieben. Dabei hat die EU eigentlich noch ganz andere Probleme. Die Flüchtlingspolitik zum Beispiel. Wie umgehen mit dem Strom Zehntausender, ja Hunderttausender, die nach Europa wollen? Auch darum ging es heute in Brüssel. Christian Feld.
Arm in Arm, Gesten der Verbundenheit. Doch in dieser Europäischen Union wirken Fliehkräfte. Das hat dieser Gipfel eindrücklich gezeigt. Der Brite David Cameron stellt die EU-Mitgliedschaft auf den Prüfstand, will einen besseren Deal herausholen. Der Italiener Renzi fordert mehr Solidarität beim Thema Flüchtlinge. Doch eine verbindliche Quote, die Menschen in Not gerechter in Europa verteilt, scheitert. Der Widerstand vieler EU-Länder ist zu groß. Es kann nicht sein, dass angesichts des Flüchtlingszustroms, dieses großen Notstands, der Egoismus regiert. Europa ist Solidarität, nicht Egoismus. Insgesamt 60.000 Flüchtlinge will man aufnehmen und verteilen, aber für die EU-Staaten gilt alles auf freiwilliger Basis. Ein fauler Kompromiss auf dem Rücken der Flüchtlinge, sagen Menschenrechtsorganisationen.
Also weiterhin wird der Kopf einfach in den Sand gesteckt, als würden die Menschen nicht kommen.
Solidarität und Zusammenhalt, darum geht es auch bei den Verhandlungen mit Griechenland. Noch einmal treffen sich die Bundeskanzlerin und der französische Präsident mit Alexis Tsipras.
Wir haben dort über das Prozedere, also über die nächsten Schritte gesprochen und haben ihn sehr ermuntert, das außergewöhnlich großzügige Angebot der drei Institutionen jetzt auch anzunehmen, also diesen letzten Schritt zu gehen.
Das Angebot der Institutionen sieht offenbar vor, das Griechenland-Programm bis Ende November zu verlängern und zusätzliche Milliarden für den griechischen Haushalt freizugeben. Als Alexis Tsipras abreist, sagt er nicht viel, aber dass er für die europäischen Grundprinzipien kämpfe. Diese Prinzipien basieren nicht auf Erpressung oder Ultimaten. Es ist doch keine politische Erpressung, wenn wir ständig wiederholen, dass der Tag nahe ist, an dem das Spiel aus ist. Was wird der griechische Finanzminister also morgen mit dem neuen Angebot der Gläubiger machen? Annehmen? In dieser Form? Nein, sagt Yannis Varoufakis. Wir haben uns 4/5 des Weges auf sie zubewegt und sie verweigern uns eine minimale Flexibilität, also nationale Souveränität. Ich glaube, unsere Vorschläge sind besser als deren. EU-Gipfel waren selten reine Harmonieveranstaltungen, doch es stimmt nachdenklich, wenn so viel von Erpressung, Egoismus und vom Scheitern die Rede ist.
Ja, Rolf-Dieter Krause in Brüssel, wie schätzen Sie das denn ein? Ist das nun wirklich das Wochenende der Entscheidung?
Es ist das Wochenende der Entscheidung. Das kann nicht anders sein. Aber ob eine Entscheidung herbeigeführt werden kann, ist sehr offen. Die EU, der Internationale Währungsfonds und die Europäische Zentralbank sind den Griechen sehr weit entgegengekommen. Das Angebot, das ihnen gemacht wird, das summiert sich mit dem, was dann nach diesem zweiten Programm noch kommen wird, auf mindestens 50 Milliarden Euro, eine gigantische Summe zusätzlich zu dem, was schon bisher gezahlt worden ist. Und die Bedingungen dafür sind erheblich erleichtert worden. Ob die Eurozone da noch weiter gehen kann, das ist sehr fraglich. Und die Töne von Herrn Varoufakis heute, dass er es nicht annehmen will, die stimmen da eher bedenklich.
Dann nehmen wir doch einfach mal das Positive an. Es kommt zu einer Einigung, alles geht durch die entsprechenden Parlamente, muss ja auch noch sein. Ist das Problem dann wenigstens eine Zeit lang gelöst?
Na, die Experten sagen, dann ist es für die nächsten Monate gelöst, vielleicht für ein Jahr. Aber sie fürchten, dass dann wieder neue Probleme auftauchen. Griechenland würde dann ein neues Programm brauchen, das ist aber ablehnt. Und vor allem ist nicht sichtbar, wie in dem Land Bedingungen für Wachstum hergestellt werden. Unternehmen investieren nicht ohne weiteres. Und nur mit Unternehmen und Investitionen sind neue Jobs und langfristige Gesundung möglich.
Also das Wochenende der Entscheidung, das haben wir mitgenommen. Vielen Dank, Rolf-Dieter Krause nach Brüssel. Erstmals hat die britische Königin Elisabeth II. Heute ein KZ der Nazi-Diktatur besucht. Es war ein Tag stillen Gedenkens. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Am letzten Tag ihres Deutschlandbesuchs setzte die britische Königin ein Zeichen gegen das Vergessen. In der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen legte sie gemeinsam mit Prinz Philipp einen Kranz nieder.
Es waren, so bekommen es die Queen und ihr Mann geschildert, Soldaten ihrer Majestät, die vor 70 Jahren das Konzentrationslager befreiten. Bergen-Belsen, hier liegen die Gräber von über 50.000 Toten und auch das der Tagebuchschreiberin Anne Frank. Zum ersten Mal besuchten die Königin und Prinz Philipp ein KZ. Es war ihr ausdrücklicher Wunsch und die wohl wichtigste und schwierigste Station ihrer Deutschlandreise.
Sie war noch sehr viel interessierter, als ich das vorher erwartet hätte. Hat wirklich sehr viele Fragen gestellt, auch ihr Ehemann.
Ein Run auf die Queen, die Karten waren weg im Nu. 4 Tage, 3 Bundesländer und überall begeisterte Empfänge. Der Staatsbesuch endete heute in Celle, bislang Garnisonsstadt der britischen Armee. Die zieht nun ab, Großbritannien aber bleibt besser in Europa und der EU. So wurde die Queen diese Woche in Deutschland verstanden. Laut britischer Botschaft kehrt sie ausgesprochen zufrieden mit der Reise heim nach London. Ihr nächster Staatsbesuch geht nach Malta.
Gleichgeschlechtliche Paare dürfen ab sofort in allen 50 US-Bundesstaaten heiraten. Der oberste Gerichtshof erklärte, bislang bestehende Verbote seien verfassungswidrig. 13 Bundesstaaten müssen ihre Verbote jetzt aufheben. Als Begründung nennen die Richter den Gleichbehandlungsgrundsatz in der US-Verfassung. Die als historisch geltende Entscheidung fiel mit 5-4 Stimmen. In Charleston im US-Bundesstaat South Carolina hat Präsident Obama Abschied von dem vor 9 Tagen ermordeten Pastor Pinckney genommen. In seiner Trauerrede verurteilte Obama das mutmaßlich rassistische Attentat. Der Täter sei mit seinem Vorhaben gescheitert, das Land zu spalten. Am 17. Juni hatte ein 21-Jähriger während einer Bibelstunde insgesamt 9 schwarze Kirchgänger erschossen.
Uns bleibt noch, was natürlich besonders in einer Freitagsausgabe der Tagesthemen auf gar keinen Fall fehlen darf, die Wetteraussichten. Carsten Schwanke, wie wird das Wochenende?
Das Wochenendwetter wird ziemlich unterschiedlich sein. Zweigeteilt, könnte man sagen. Denn wir bekommen einen sehr turbulenten Samstag und einen deutlich ruhigen und entspannteren Sonntag. Deshalb muss ich auch zuallererst auf den Samstagnachmittag, auf morgen Nachmittag und Abend hinweisen. Denn im gesamten Osten und Südosten Deutschlands kann es teils kräftige Gewitter mit Platzregen, mit Hagel, mit Sturmböen geben. Und die Atmosphäre wird morgen am späten Nachmittag vor allem in großen Teilen Bayerns sehr energiegeladen, turbulent und feucht sein. Und zwar genau in diesem Bereich. Und hier könnte es mit wirklich sehr vorsichtiger Prognose sogar einen Tornado geben. Das zeigt also, wie viel hier in der Atmosphäre morgen passieren wird. Auf jeden Fall ist Vorsicht geboten. Insgesamt gibt es die ersten Gewitter und Regenschauer schon heute Nacht. Und zwar in der zweiten Nachthälfte werden sie hier im Westen Deutschlands ankommen. Auch die können schon durchaus kräftiger sein. Ansonsten sind es nur einzelne Schauer. Die Temperaturen gehen nachts zurück auf 12 bis 18 Grad. Morgen Vormittag breiten sich dann die Gewitter und Regenschauer aus. Und zwar erreichen sie allmählich die Mitte unseres Landes. Am Nachmittag werden sich dann die ganzen Schauer und Gewitter, wie eingangs schon gesagt, weiter intensivieren und vom Osten Baden-Württembergs über Bayern hinweg, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg bis hinauf nach Vorpommern kann es dann diese stärkeren Gewitter und Regenschauer morgen Abend geben. Die Temperaturen erreichen morgen verbreitet 19 bis 24 Grad. Im Südwesten sind es 25 bis 28 Grad. Der Wind weht zunächst eher aus südwestlicher Richtung. Hinter diesen Gewittern dreht er und kommt dann aus nordwestlicher Richtung. Jetzt zum Sonntag. zur zweiten Seite der Medaille. Das Wetter ist entspannt. Die Gewitter und Regenschauer sind weg. Was bleibt, ist ein Sonne-Wolken-Mix bei rund 22 bis 27 Grad. Am Montag kann es dann im Norden noch ein bisschen regnen. Insgesamt wird es aber schon wärmer mit 25 bis 30 Grad. Und dann ab Dienstag kommt der Hochsommer. Die Temperaturen klettern überall in Deutschland allmählich auf 30 Grad und mehr. Der Hochsommer, er kommt.
Ganz herzlichen Dank dafür, meine Damen und Herren. Das waren die Tagesthemen im Nachtmagazin. Informiert Sie gegen 1.15 Uhr Anna Planken. Ich wünsche Ihnen aber jetzt schon mal, kommen Sie gut durch die Nacht. Das wird ja jetzt...